D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Oha. Vielleicht eine Flasche Apfelsaft und eine Portion Butter. Mehr habe ich nicht im Kühlschrank. Bei mir würde sich so ein Hamsterkauf echt lohnen. Momentan könnte ich quasi im Katastrophenfall 1 bis 2 Tage überleben mit Butter und Apfelsaft. Aber ich habe einen vollen Kanister Diesel in der Garage und ich würde dann zu meinen Eltern aufs Land rausfahren. Die haben ein bisschen mehr. Wir sprechen diese Stunde über das neue Zivilschutzkonzept der Bundesregierung und wir preppen uns mit allem möglichen Zeugs, nicht nur mit Essen. Das machen wir so gegen 20 vor 7 hier bei uns. Vorher sprechen wir noch über Israel und Palästina. Wir fragen uns, wie denken eigentlich die Menschen in der Region über eine Zwei-Staaten-Lösung? Also ein palästinensischer Staat neben Israel. Dazu ist jetzt eine neue Studie rausgekommen. So viel vorweg, die Menschen scheinen auch nach Jahrzehnten des Konflikts noch Hoffnung zu haben. Die Redaktionskonferenz hier am 22. August. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Israel und Palästina. Ein Konflikt ohne Lösung seit Jahrzehnten. Eine Zwei-Staaten-Lösung könnte es sein, also ein palästinensischer Staat neben einem israelischen, wird immer wieder diskutiert und hat trotzdem noch nicht geklappt. Wie denken denn die Menschen in der Region über so eine Lösung, also die Zwei-Staaten-Lösung? Dazu ist jetzt eine neue Studie rausgekommen. Das Israel Democracy Institute und das Palestinian Center for Policy and Survey Research haben zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung über 2000 Israelis und Palästinenser befragt, aus Israel, aus der Westbank und aus dem Gazastreifen. Anna Kohn aus dem D-Radio Wissen-Team, du hast dir die Studie angesehen. Unterstützen die Leute eine Zwei-Staaten-Lösung noch?
Ja, das tun sie. Also eine knappe Mehrheit der Israelis und der Palästinenser unterstützt eine Zwei-Staaten-Lösung noch. Ich kann mal ein paar Zahlen nennen. 51% der Palästinenser und 58% der Israelis.
Wie sollte die denn genau aussehen, so eine Zwei-Staaten-Lösung?
Ja, das ist dann schon das große Problem. Also wie genau diese Lösung aussehen soll, da hatten die Parteien in der Studie unterschiedliche Vorstellungen. Da wurde den Leuten zum Beispiel als Abkommen für eine Zwei-Staaten-Lösung vorgeschlagen, ein palästinensischer Staat ohne schwere Waffen. Israel zieht sich wieder hinter die sogenannte grüne Linie zurück. Jerusalem wird geteilt und in der Westbank bleiben nur ein paar israelische Siedlungen. Das wollten dann aber nur noch 39% der Palästinenser und 46% der Israelis.
Okay, also Unterstützung, ja. Mhm. Wie es aber genau aussehen soll, da wird es schwieriger. Glauben denn die Leute überhaupt noch dran, dass das noch was wird irgendwann?
Nee, also zumindest nicht in nächster Zukunft. Die Mehrheit der Palästinenser und der Israelis, die geht nicht davon aus, dass es in den nächsten 5 Jahren einen unabhängigen palästinensischen Staat geben wird. Was die Mehrheit der Israelis allerdings glaubt, ist, dass es auf jeden Fall erstmal noch mehr Gewalt geben wird. Und manche glauben, dass es dann nochmal Friedensverhandlungen gibt. Ich habe darüber mal mit Anat gesprochen. Sie ist Psychologin und wohnt in Tel Aviv.
Ich glaube, bevor es besser wird, wird es erst nochmal schlechter. Aber ich finde, das ist ja auch vorhersehbar, dass es einige Zeit dauert, hier im Nahen Osten einen israelischen Staat zu gründen.
Also Geduld, sagt Anat.
Wer soll denn Schuld daran haben, dass die Friedensverhandlungen am Ende immer scheitern? Haben die das auch gefragt in der Studie?
Ja, und das Ergebnis wird dich wenig überraschen. Die Mehrheit der Palästinenser sagt, es liegt an den Israelis. Mhm. Und die Mehrheit der Israelis sagt, es liegt an den Palästinensern. Aber trotzdem sagt auch ein Viertel der Palästinenser etwa und ein Drittel der Israelis, beide Seiten sind schuld. Und so ähnlich hat mir das auch Abu Bakr gesagt. Der ist Lehrer und lebt im Gazastreifen.
Verhandlungen sind immer eine Sache von zwei Seiten und wenn sie scheitern, sind beide schuld. Also ist für mich nicht nur eine Seite dafür verantwortlich. Ich finde aber, Israel ist mehr verantwortlich, weil sie die stärkere Partei sind. Israel kann die Situation vor Ort verändern.
Ja, so sieht er das zumindest.
Gibt es auch irgendeine Annäherung?
Nee, die ist echt schwierig. Also es gibt vor allem sehr viel Misstrauen. Beide Seiten sagen, dass man der anderen Seite jeweils nicht trauen kann. So kam das zumindest in der Studie raus. Und dazu meint Anat aus Tel Aviv,
Klar, die Palästinenser trauen den Israelis nicht, vor allem wegen der Siedler in der Westbank. Und die Israelis trauen den Palästinensern nicht, wegen des ganzen Terrors. Beide Seiten denken nur an die Extremisten im anderen Lager und sehen nicht, dass das nicht repräsentativ ist.
Genau, und Abu Bakr, der Lehrer aus Gaza, der hat mir dazu gesagt,
wir haben mittlerweile eine Generation auf beiden Seiten, von der manche nie jemanden von der anderen Seite getroffen haben.
Ja, und plus die beiden Seiten sehen sich auch noch gegenseitig als Bedrohung. Also das macht eine Annäherung natürlich schwierig.
Also bleibt auch am Ende dieser Studie wenig Hoffnung.
Ja, also es gibt vor allem eine Erkenntnis, die richtig bitter ist. Die Mehrheit auf beiden Seiten glaubt nicht, dass es einen Kompromiss geben kann, der gut für Palästinenser und Israelis sein kann, sondern immer nur für eine Seite. Naja, aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer. Immerhin glauben auf beiden Seiten mehr als 40%, dass die andere Seite auch Frieden will. Wie diese Lösung, die Friedenslösung dann genau aussehen soll, Abu Bakr meint dazu Folgendes.
One state solution, two state solution, peace agreement.
Well, I prefer a solution.
Also er sagt, ich möchte überhaupt irgendeine Lösung, eine, die fair ist für beide Seiten.
Eine knappe Mehrheit der Israelis und Palästinenser unterstützt eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie aus Israel. Dankeschön, Anna Kohn.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Sid Arthur, Sunrays in D-Radio Wissen. Die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro sind rum. Das Feuer wandert jetzt in Richtung Tokio. Aber lass uns nochmal zurückblicken. Und zwar zusammen mit Leichtathlet Sven Knipphals. Der ist die 4x100-Meter-Staffel der Männer mitgelaufen, hat den Einzug ins Finale leider verpasst. Und mit ihm haben wir vor den Spielen schon mal gesprochen. Es ging darum, welche Hashtags für die Olympioniken verboten sind. Hashtag Rio 2016 zum Beispiel war ja irgendwie, durften die irgendwie nicht. Und irgendwelche Unternehmen durften auch nicht twittern. Sven, jetzt sind die Sommerspiele vorbei. Wie ist deine Bilanz von Hashtag Rio 2016?
Die Bilanz, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich noch nicht so richtig im Kopf abgeschlossen. Es gibt auf jeden Fall erstmal sportlich natürlich einen großen Rückschlag mit dem knappen Verpassen des Finales. Und auch ansonsten gab es leider einige negative Aspekte, weil ich ehrlich gesagt die Organisation, sagen wir mal, sehr mittelmäßig fand und es einige Sachen gab, die dann irgendwie doch sehr enttäuschend gelaufen sind.
Zum Beispiel?
Von der Organisation her, sagen wir mal, das Olympische Dorf war einfach, als wir angekommen sind, auch jetzt einfach ja, relativ dreckig, das muss man schon so sagen. Es sind alles keine Punkte im Einzelnen, die sagen, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt total schlimm. Aber es sind halt einfach die Masse an Sachen, die zusammenkommen, wo man einfach sagt, ja, irgendwie hat man sich von Olympia doch ein bisschen anders vorgestellt. Insbesondere, da ich ja eben London kannte.
Ja. Wie ist das mit der Unterbringung gewesen bei euch? Ihr habt so ein Apartment, 6 Schlafplätze und ein gemeinsames Wohnzimmer. Haben denn die Wasserhähne alle gehalten?
Ja, genau so. Das sind halt so die Punkte. Also, sagen wir mal, mein Bad, da hatte ich ziemlich Glück. Da ist nur ab und zu in der Dusche das Wasser nicht abgeflossen. Das ging dann, war dann nicht so schlimm. Aber bei den anderen verstopfen dann regelmäßig die Toiletten. Es gibt kein Klopapier. Man muss irgendwie aus dem Gym die Handtücher sich besorgen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, so im Einzelnen überhaupt nicht schlimm sind. Aber in der großen Masse dann halt schon irgendwie ein bisschen nerven.
Wie habt ihr denn eigentlich die Stimmung im Stadion empfunden? Weil wir haben da zum Teil Buhrufe gehört. Habt ihr das auch mitbekommen?
Ja, also in der Leichtathletik, als ich selber gelaufen bin, habe ich das jetzt nicht mitbekommen. Dazu kam ja auch noch, dass Jamaika mit uns in einem Lauf war. Auch wenn Usain nicht am Start war, hat man schon gemerkt, dass viele eben Jamaika mit einer sehr positiven Leichtathletik verbinden. Was ich aber mitgekriegt habe und was ich auch wirklich sehr enttäuschend fand, war, als wir als Sprinter zugeguckt haben, als Deutschland gegen Brasilien im Handball gespielt hat. Ja, aus meiner Sicht war das einfach ein extrem unfaires Verhalten der brasilianischen Fans. Die haben halt dauerhaft gebuht, wenn Deutschland den Ball hatte. Und die haben sich eigentlich schon fast mehr über einen verworfenen Wurf der Handballer der Deutschen gefreut, als über ein Tor der Brasilianer. Und das war schon sehr grenzwertig. Das ist wahrscheinlich ihre Mentalität, aber fairer Sportsgeist sieht dann doch irgendwie anders aus.
Und olympischer Geist auch.
Ja, das definitiv.
Aber dann kommen wir mal zu deinen Highlights oder dem Highlight. Was war denn so für dich der tollste Moment dieser Wochen?
Ja, für mich war es auf jeden Fall einfach im Stadion dann auf der Bahn zu stehen. Auch wenn dann am Ende natürlich irgendwo mit diesen 700 im Finale vorbei irgendwo ein etwas deprimierendes Ergebnis steht, kann ich mir trotzdem irgendwo nicht wirklich was vorwerfen. Es war eine extrem schwere Saison für mich. Habe es dann trotzdem geschafft, mich unter die 4 besten Sprinter zu bringen. Habe für mich selber auch eine gute Leistung gebracht. Und das sind natürlich schon Momente, die man so wahrscheinlich nicht normal erleben wird oder beziehungsweise zumindest kaum jemand anders mal erleben darf.
Dann komm gut heim. Dankeschön.
Dankeschön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Na, habt ihr schon 50 Büchsen Ravioli gekauft und kanisterweise Wasser? Wir sollen ja hamstern, ne, für den Katastrophenfall, damit wir mindestens 10 Tage über die Runden kommen. Das soll im neuen Zivilschutzkonzept der Bundesregierung stehen. Das ist jetzt fertig und soll am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. Die Opposition, die spricht da von Panikmache, von Angstmache. Die Regierung sagt, es sei keine Reaktion auf die Terroranschläge der vergangenen Monate in Europa. Thomas de Maizière hatte heute Beispiele.
Stromausfall über Wochen.
Oder wenn Trinkwasser vergiftet ist. Oder wenn Lebensmittel vergiftet sind. Wenn Öl und Gas nicht mehr geliefert wird oder so. Wenn wir so lang anhaltende, große problematische Lagen haben, dann muss dieser Staat ja irgendwie vorbereitet sein.
Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Wie sollen wir uns denn am besten vorbereiten? Was soll ich laut neuem Zivilschutzkonzept alles kaufen?
Ja, was in dem Konzept im Detail drin steht, das kann man jetzt noch nicht ganz sagen. Es gibt so ein paar Berichte darüber, die so einen ersten Eindruck davon geben. Wer es ein bisschen genauer wissen will, der kann sich zum Beispiel mal auf der Seite vom sogenannten BBK umschauen. Das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die haben schon seit längerem Tipps auf ihrer Seite. Und die stellen zum Beispiel die Frage, können Sie sich vorstellen, dass Lebensmittel und Trinkwasser einmal nicht jederzeit verfügbar sein könnten? Was ist, wenn zum Beispiel ein Hochwasser die Straße abschneidet, Lawinen, Stromausfall? Also die spielen da so ein paar Fälle durch und haben da schon mal was aufgeschrieben. Das ist so ein bisschen wie Zelten, aber dann halt nur zu Hause.
Hm. Neben diesen Einkäufen, die wir mal tätigen sollen und das Zeug dann lagern sollen, befasst sich das Konzept aber auch mit der Frage, wie viel Erdöl gelagert werden muss und wie viel Impfstoff vorhanden sein soll in Deutschland. Was noch?
Ja, das sind Teile dieses Zivilschutzkonzeptes. Man muss sich ja fragen, es geht ja jetzt nicht nur um eine Nahrungsmittelversorgung oder irgendwie eine Wasserversorgung, sondern es muss ja auch irgendwo die Energie herkommen. Es müssen ja auch mit irgendwas, zum Beispiel Krankenwagen, dann durch die Gegend fahren können. Und da sieht dieses Konzept vor, dass Erdölreserven für 90 Tage eingelagert werden sollen, auch dezentral, damit die zum Beispiel jetzt nicht mit einem Mal zerstört werden können. Dann geht es darum, dass Antibiotika da sind, Kalium-Jodid-Tabletten, Beatmungsbetten. Also das heißt, man ahnt schon so ein bisschen, es geht dann auch um den Schutz vor chemischen Waffen, biologischen Waffen oder zum Beispiel um nuklearen Störfall. Es geht halt um die Frage, nicht nur, wie sich die Bürger vorbereiten können, sondern halt auch, wie sich der Staat vorbereiten kann.
Dieses neue Konzept, das soll das alte von 1995 ablösen. Konntest du da schon was sehen? Gibt es massive Änderungen zu früher?
Ich konnte es noch nicht sehen. Ich bin eigentlich selber mal gespannt, was am Mittwoch dann vorgestellt wird. Aber ich finde, wenn man sich halt mal überlegt, kurz drüber nachdenkt, was für eine Welt hatten wir 1995 und was für eine Welt haben wir heute, ergibt sich eigentlich schon aus den anderen, völlig anderen Rahmenbedingungen auch die Tatsache, dass man darauf andere Antworten finden muss. Also zum Beispiel 1995 hat das Internet einfach noch überhaupt nicht die Rolle gespielt, die es heute spielt. Dass halt auch heute viele Alltagsgegenstände von Kühlschränken über die Wasserversorgung, Heizungsversorgung auch durch das Internet gesteuert werden, damit natürlich bequemer, aber auch angreifbarer sind. 1995 hat man sich auch noch keine Gedanken eigentlich über islamistischen Terror gemacht. Das kam dann erst ab dem Jahr 2001, also das heißt ab dem 11. September. Es geht jetzt halt um die Frage, dass nicht nur Staaten andere Staaten angreifen, sondern halt auch hybride Akteure, private Terrorgruppen, die zum Beispiel mit Computerviren oder anderweitig Sabotage an den Lebensadern eines Staates halt sozusagen anwenden und die damit lahmlegen können. Ich finde auch, man muss sich so ein bisschen fragen, wenn wir ständig unsere Telefone aktualisieren, warum sollten wir das nicht mit den Sicherheitskonzepten machen?
Das stimmt. Und ehrlich gesagt, wenn dann wirklich mal alles ausfällt, dann brauchen wir auch wieder eine Straßenkarte, weil die Navigationsgeräte werden dann in dem Augenblick auch nicht funktionieren. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Unterschied zu 1995. Die Opposition, die spricht momentan ja so ein bisschen von Panikmache. Wie hat die Regierung darauf reagiert?
Die hat das erstmal zurückgewiesen und sie hat zwei Argumente angeführt. Also sie hat gesagt, das, was wir jetzt vorstellen, das ist keine direkte Reaktion auf die Anschläge von Brüssel, Paris oder auch das, was in Ansbach oder Würzburg passiert ist. Sie hat gesagt, das ist seitdem die Große Koalition arbeitet, 2013, da steht das schon im Koalitionsvertrag. Seitdem wird an diesem Konzept gearbeitet oder das alte Konzept überarbeitet. Jetzt ist es fertig. Das ist bei einem Konzept von 1995 tatsächlich auch kein Luxus. Und ein Innenpolitiker aus der SPD, mit dem ich heute sprechen konnte, der hat gesagt, diese Kritik ist so ein bisschen wohlfeil, weil diese Zivilschutz- und Katastrophenschutzkonzepte, die sagen ja eigentlich auch so ein bisschen, wir müssen jetzt mal durchspielen, was wir im Worst-Case-Szenario machen und dann müssen wir Antworten drauf finden. Und das kann natürlich erstmal ein bisschen erschreckend sein, aber wir müssen es halt trotzdem tun.
Nadine Lindner im D-Radio Wissen Hauptstadtstudio. Dankeschön. Und dann machen wir das doch gleich mal. Wir preppen uns.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Bevölkerung wird angehalten, einen individuellen Vorrat an Lebensmitteln von 10 Tagen vorzuhalten, heißt es in der Konzeption Zivile Verteidigung. Das ist ein Papier, über das die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet hat. Die Bundesregierung will also, dass wir uns im Ernstfall erstmal eine Zeit lang selbst versorgen können, bis die staatlichen Hilfsmaßnahmen anlaufen. Das klingt also ein bisschen gruselig, ist aber jetzt nichts total Neues. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das rät schon immer eigentlich, dass jeder Bürger einen gewissen Vorrat zu Hause haben sollte. Ja, insofern sagen wir einfach mal, okay, na dann. Dann bereiten wir uns vor. Die Radiowissen-Reporterin Julia Möckel verrät uns, wie wir richtig bunkern.
So Leute, wir bereiten uns heute mal ein bisschen vor. So wie der Musikproduzent Big L in der Fernsehserie Preppers.
Was tun, wenn es kein Wasser mehr gibt, kein Essen, wenn man nicht mal mehr die Polizei rufen kann?
Die Doku-Serie Preppers hat 3 US-Amerikaner begleitet bei ihren Vorbereitungen auf den Weltuntergang. Gut, es muss ja nicht gleich die Welt untergehen. Reicht ja schon eine Situation, in der wir mal nicht zum Einkaufen kommen. Ein Hochwasser zum Beispiel. Dann kommt zwar irgendwann das technische Hilfswerk oder andere staatlich organisierte Hilfe. Trotzdem wäre es gut, wenn jeder Bürger sich mal eine Weile selbst versorgen kann. Steht auf der Website vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Ihr Ziel muss es sein, 14 Tage ohne Einkaufen überstehen zu können.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt einen 14-Tages-Vorrat. Also sogar noch ein bisschen umfangreicher als der gerade überall diskutierte Vorschlag vom Bundesinnenministerium, in dem laut Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung steht, jeder Bürger sollte Lebensmittel für 10 und Wasser für 5 Tage in seiner Vorratskammer bunkern. Ob das Bundesamt für Bevölkerungsschutz seine Richtlinien bald überarbeiten muss, wissen wir erst am Mittwoch. Da gibt's eine offizielle Pressekonferenz. Wir arbeiten jetzt mal die Checkliste ab, die aktuell noch auf der Website vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe steht. Und die empfiehlt...
Punkt 1. 28 Liter Getränkevorrat.
Es sind immerhin rund 18,5 Liter PET-Flaschen pro Bundesbürger, also 3 Sixer. Dafür braucht ihr schon ein bisschen Platz im Vorratskämmerchen.
Punkt 2. Lebensmittelvorrat.
Und zwar rund 5 Kilo Nudeln, Reis, Brot oder Kartoffeln, 5 Kilo Gemüse oder Hülsenfrüchte... Rund 4 Kilo lagerfähiges Obst, also zum Beispiel Äpfel oder Obst in Dosen. Nochmal etwa 4 Kilo Milchprodukte, 2 Kilo Fisch, Fleisch oder Eier und einen 1/2 Liter Öl. Achso, und je nach Geschmack dürft ihr auch noch Zucker, Marmelade, Fertigsuppen oder Ravioli-Dosen bunkern. Wichtig dabei, bitte nichts auf Vorrat kaufen, was ihr nicht gerne esst, rät Christoph Unger, Präsident vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
Ich habe 3 Frauen zu Hause. Also meine Frau und meine beiden Töchter, da ist es dann blöd, wenn man Fischkonserven vorhält, weil sie das nicht essen. Oder diese berühmten Blechbüchsen mit Schweinefleisch eingekocht. Also da, das ist auch so ein Aspekt, den man natürlich berücksichtigen muss. Bevorratet man was, was man tatsächlich dann auch immer wieder nutzen kann, damit man das nicht alles wegwerfen muss.
Schließlich werden auch Dosenravioli und Fleischkonserven irgendwann mal schlecht. Und die Milchprodukte und Eier müsst ihr ja auch regelmäßig aufessen und wieder neu auffüllen. Ist schon ganz schön aufwendig. Und das ist noch nicht alles, was ihr für den Fall der Fälle am Start haben solltet.
Auch den Campingkocher und die Batterien und das batteriebetriebene Radio und.
Falls der Strom ausfällt, ist klar, ne? Deswegen stehen auch Kerzen mit auf der Checkliste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Der deutsche Prepper Bastian Blum geht sogar noch einen Schritt weiter.
Ich habe mir angeguckt, was für mögliche Gefahren habe ich in meiner Wohnumgebung. Und wie man schon über die Medien mitbekommen hat, haben wir eine Chemieindustrie bei uns. Und dementsprechend gibt es dann halt auch zum Beispiel Vollschutzmasken, Schutzanzüge.
Also Atemschutzmasken für nach einem Chemieunfall stehen jetzt nicht mit auf der Liste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Eher so naheliegendere Sachen wie Schmerztabletten, Fieberthermometer oder auch Zahnpasta. Insgesamt um die 50 Posten zusätzlich zum Lebensmittel- und Getränkevorrat. Auf oder über der Checkliste steht aber noch was anderes Interessantes.
Ob und wie viel Sie vorsorgen, ist eine persönliche Entscheidung.
Ihr könnt also auch mal richtig was riskieren und nur für 2 Tage vorsorgen. Oder ihr legt euch überhaupt gar keinen Vorrat an.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gina Lisa Lohfink. Der Prozess ist rum. Es ging um Vergewaltigungsvorwürfe, unklare Erinnerungen und um Sexvideos. Beim Prozess gegen das Model Gina-Lisa Lofink, da haben Frauenrechtlerinnen gegen Männergewalt demonstriert und die Richterin hat jedoch Lofink im Unrecht gesehen am Ende. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hat sie heute wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt. Die 29-Jährige, die hatte ja behauptet, im Juni 2012 von zwei Männern vergewaltigt worden zu sein. Dafür sah das Gericht keine Anhaltspunkte. Die Männer waren von den Vorwürfen eh schon früher freigesprochen worden und Gina-Lisa Lofinks Anwälte, die wollten jetzt auch einen Freispruch für sie, dass sie eben nicht diese Geldstrafe zahlen muss. Hat nicht geklappt. Rechtsanwalt Udo Vetter aus Düsseldorf ordnet das Urteil für uns ein. Herr Vetter, war das Urteil so zu erwarten?
Aus meiner Sicht war das Urteil so zu erwarten, weil wir es ja mit einem der seltenen Fälle zu tun haben, wo recht klare Beweismittel vorlagen. Es gibt ja kaum Sexualstraftaten, bei denen die angebliche Tat auf Video festgehalten wurde. Insofern war die Beweislage für die Staatsanwaltschaft natürlich recht gut.
Die Diskussionen rund um diesen Fall waren groß. Es gab verschiedene Lager und dann gab es eben auch diese neue Rechtsprechung jetzt. Nein heißt Nein. Die hat letzten Endes aber auch jetzt gar nichts mit diesem Fall zu tun. Also nach neuer Rechtsprechung wäre dieses Urteil auch genauso gefallen wahrscheinlich, oder?
Absolut, da gibt es überhaupt kein Vertun. Die Frage Nein heißt Nein bezieht sich ja nur darauf, ab wann eine Sexualstraftat überhaupt vorliegt. Das heißt, nach geltendem Recht hat man ja die Problematik, dass das Opfer sich gewehrt haben muss oder bedroht worden sein muss. Das heißt, ein Nein reicht eben nicht bisher. Nur es geht in diesem Verfahren bei der Gina-Lisa Lofink ja nicht um die Frage, hat sie Nein oder hat sie nicht Nein gesagt, sondern sie hat ja Nein gesagt in dem Video. Da war die Frage, wie ist dieses Nein zu bewerten? Und da hat eben das Gericht gesagt, dieses Nein bezog sich nicht auf den Sexualakt, sondern auf die Frage, ob ich dabei gefilmt werden will. Das macht natürlich einen gravierenden Unterschied. Also kurz gesagt, selbst wenn dieses Verfahren nach neuem Recht gelaufen wäre, wäre das Urteil wohl nicht anders ausgefallen.
Und es ging da auch um den möglichen Einsatz von K.O.-Tropfen. Da hat ein Experte gesagt, es wären keine K.O.-Tropfen im Spiel gewesen. Wie ist sowas überhaupt nachweisbar? Reicht es da aus, einfach sich das Video anzugucken und zu sagen, oh, da waren wohl keine K.O.-Tropfen im Spiel?
K.O.-Tropfen sind relativ schlecht nachweisbar später, also durch chemische Analysen oder ähnliches. Aber nochmal, hier haben wir es ja mit dem seltenen Fall zu tun, dass die angebliche Sexualstraftat eben auf Video aufgenommen worden ist und wohl auch relativ gut zu sehen war, sodass natürlich der Gutachter sich hier das allgemeine Verhalten des vermeintlichen Opfers angesehen hat und gesagt hat, wer zum Beispiel noch eine Pizza bestellt oder während einer Pause mit seiner Managerin telefoniert, der kann nicht mit K.O.-Tropfen stillgelegt worden sein, denn das ist dann physisch nicht möglich, da ist man einfach nicht mehr bei sich.
Das ist jetzt wahrscheinlich für Gina-Lisa Lofink eine große Niederlage. Kann sie denn irgendwas anderes noch tun, um sich vielleicht sowas wie Genugtuung zu verschaffen? Also ich sag mal, der Wrestler Hulk Hogan hat ja irgendwie zig Millionen Euro bekommen, weil sein Sexvideo im Netz gelandet ist. Hat sie da Möglichkeiten, noch irgendwas einzuklagen, dass dieses Video eben auf Pornoportalen einzusehen war?
Also zunächst mal ist ja, da ist nur die erste Halbzeit des Prozesses gewesen. Das heißt, wenn Gina-Lisa Lofink in Berufung gehen will und später möglicherweise sogar in Revision, steht ihr das frei. Das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Das heißt, wenn sie sich dagegen wehrt mit der Berufung zum Beispiel, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das ist das Strafrecht, über das heute entschieden worden ist. Mhm. Natürlich steht es Frau Lofink frei, auch wegen des Filmens zum Beispiel und der Verletzten ihrer Persönlichkeitsrechte, weswegen ja auch einer der damaligen Angeklagten bereits verurteilt worden ist, Genugtuung zu suchen. Das heißt, es steht ihr natürlich frei, die Betroffenen zu verklagen, eben deswegen, weil sie gegen ihren Willen möglicherweise Videoaufnahmen gemacht haben und diese Videoaufnahmen ohne ihr Einverständnis verbreitet haben. Das hat mit dem heute beendeten Strafprozess aber nichts zu tun.
Und wahrscheinlich geht es dann auch in Deutschland nicht um Millionen, sondern um ein paar 10.000 Euro am Ende.
Ja, ich glaube, das mögliche Schmerzensgeld für die Betroffene wird natürlich schon dadurch gedrückt, dass sie jetzt auch selbst in dem laufenden Verfahren die Öffentlichkeit ganz dramatisch auch selbst gesucht hat. Sie hat sich ja jetzt auch durch Äußerungen hervorgetan, die jetzt auch durch das Gerichtsurteil zunächst, auch wenn es nicht rechtskräftig ist, widerlegt werden. Das heißt, da wurde ja mittlerweile von beiden Seiten aus allen Rohren geschossen, und ob dann von einer Persönlichkeitsrechtsverletzung von vor einigen Jahren noch so ein großes Entschädigungsinteresse bleibt, das würde ich auf erstes Ansehen bezweifeln. Also kurz gesagt, ein paar Euro mögen drin sein, aber Millionen mit Sicherheit nicht.
Rechtsanwalt Udo Vetter zum Fall Gina Lisa Lohfink, der heute vorerst zu Ende gegangen ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vollgepinkelte Außenwände, rumlungernde dunkle Gestalten, eine Spelunke mit Glücksspielautomaten. So sieht's in den Bahnhöfen von Stralsund in Meckpomm und in Steinheim in NRW nicht aus. Der Stralsunder Hauptbahnhof und der Steinheimer S-Bahnhof, die wurden zu den besten Bahnhöfen des Jahres gekürt. Da kann man schon mal applaudieren. Die Allianz Pro Schiene hat die Auszeichnung vergeben. In der Jury dort sitzen 7 Menschen. Eine davon ist Martina Löbe. Hast du auch für Stralsund als besten Bahnhof gestimmt, Martina?
Natürlich. Wir als Jury müssen uns einig werden. Also wenn wir uns nicht einig sind, dann können wir nicht die Auszeichnung Bahnhof des Jahres vergeben, und dementsprechend auch ich war überzeugt von Stralsund als Bahnhof des Jahres.
Warum sollten sich andere Bahnhöfe mal eine Scheibe von Stralsund abschneiden?
Also wir waren als Jury sehr angetan von den Menschen vor Ort, also sowohl von den Menschen, die dort Dienstleistungen, zum Beispiel eben die Kundeninformation, also die Reisendeninformation, oder eben auch in dem kleinen Café- und Bio-Supermarkt, die dort arbeiten, da waren wir sehr angetan. Und wir waren auch sehr davon angetan, dass dort der Sicherheitsservice ja auch einen Servicegedanken pflegt, dass man sich halt rundum aufgehoben und ja in Urlaubsstimmung einfach fühlt.
Neben Stralsund ist auch der König der S-Bahnhöfe ausgezeichnet worden. Das habe nicht ich erfunden, so heißt es nämlich in der Pressemitteilung tatsächlich, ja, über den Bahnhof Steinheim in Nordrhein-Westfalen. Was kann der?
Steinheim ist ein kleines Schätzchen, das zeigt, dass auch kleinere Bahnhöfe, weniger frequentierte Bahnhöfe, dass die Bahnhof des Jahres werden können, weil dort die Menschen auf verschiedenen Ebenen zusammengewirkt haben. Über ungefähr 5 Jahre hat es gedauert, bis der Bahnhof so umgestaltet worden ist, wie er heute erlebt werden kann von den Reisenden, mit eben diesem wunderbaren Bahnhofsgebäude, was ein privater Investor gekauft hat und dort eine ganz lebendige Funktion für gefunden hat, indem man dort ein Restaurant, ein Imbiss mit ganz individueller Note eingerichtet hat, ein Hotel eingerichtet hat, was eben auch Bed-and-Bike-Betrieb ist. Das heißt also, das Radfahrerherz auch höher schlagen lässt. Und weil die Verkehrsstation, also das, was im Grunde genommen das Betriebliche ist, weil man dort clevere Lösungen, gute Lösungen umgesetzt hat, sodass man dort eben auch als Reisender, der dort ankommt, voll auf seine Kosten kommt.
Habt ihr von der Jury eigentlich so eine Bahncard 100, damit ihr alle Bahnhöfe persönlich abklappern könnt?
Also wir reisen durchs Land, mitunter auch ohne Bahncard 100, aber wir sind alle sehr viel unterwegs. Das heißt, obwohl wir natürlich unsere Juryreisen gemeinsam unternehmen, sind wir sonst auch, wenn wir unterwegs sind, sehr viel mit der Bahn unterwegs. Wir sind, und da legen wir sehr viel Wert drauf, ein unabhängiges Gremium. Wir reisen inkognito als Jury durch das Land, und wir schauen sie uns an, was wir glauben, was preiswürdige Bahnhöfe sind. Wir gehen natürlich dabei auch auf Einsendungen von Bürgern mit ein, auf Hinweise, die wir eben auch bekommen, und gucken uns da also sozusagen schon im Alltäglichen auch um, was könnte denn ein zukünftiger Bahnhof des Jahres auch sein. Aber dafür brauchen wir nicht zwingend eine Bahncard 100.
Martina Löbe von der Allianz Pro Schiene über die besten Bahnhöfe Deutschlands.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gestern Abend sind die Olympischen Spiele zu Ende gegangen mit Sturm und mit heftigen Regenschauern. In der Favela neben dem Stadion ist während der Abschlussfeier der Strom ausgefallen. Und die Frage bleibt jetzt, was haben diese Olympischen Spiele Rio und Brasilien so gebracht? Anne Herberg in Rio. Neben den tausenden Athleten haben ja auch 88.000 Polizisten das Bild in Rio geprägt in den letzten Wochen. Doppelt so viele Sicherheitskräfte wie vor 4 Jahren in London. Hat diese Maßnahme denn was gegen die Kriminalität gebracht?
Naja, zumindest gab es keine dramatischen Zwischenfälle, sage ich jetzt mal so. Auch mein Eindruck, wenn ich mit den Besuchern gesprochen habe, mit den Athleten rund um die olympischen Sportstätten und da, wo sich die meisten Touristen aufgehalten haben, auch Copacabana oder im Stadtzentrum, da haben sich alle relativ sicher gefühlt. Ob das jetzt was mit gegen die Kriminalität gebracht hat, das ist ja immer so eine zweischneidige Sache, denn da hat sich natürlich auch viel verlagert. Es gab auch Zwischenfälle, es gab den dramatischen Zwischenfall eines Militärpolizisten, der sich in die Favela, an einen falschen Ort, an die Favela verirrt hat. Sie wurden dort attackiert. Er ist gestorben dabei. Also es gibt natürlich die Situation, dass die Sicherheitslage rund um die olympischen Sportstätten gewährleistet war in dem Sinne. Aber die Kriminalität in der Stadt, die seit Jahresanfang im Schnitt eigentlich 14 Todesopfer gefordert hat pro Tag, die hat sich dadurch natürlich nicht gelöst.
Und was passiert jetzt mit den zusätzlichen Polizisten, die da angeheuert wurden?
Es waren in dem Sinne ja keine zusätzlich angeheuerten Polizisten. Es waren vor allem Leute, die dazugekommen sind von anderen Einheiten, vor allem auch viele Soldaten, die zusätzlich dazu kamen, die zum Beispiel aus anderen Bundesländern kamen, von dort ausgeliehen worden sind, zum Beispiel 1000 aus Sao Paulo, 500 aus Amazonien. Die sollen jetzt hier erstmal bleiben in der Stadt, zumindest bis Ende der Paralympischen Spiele. Und die Hoffnung ist auch, dass sie bis Oktober bleiben. Da gehen hier in Rio de Janeiro die Kommunalwahlen über die Bühne. Bis dahin sollen sozusagen diese zusätzlichen Sicherheitskräfte weiter in der Stadt bleiben.
Ein großes Pro-Argument für die Olympischen Spiele war ja immer wirtschaftlicher Aufschwung. Lässt sich da schon irgendwas sagen?
Naja, die Spiele sind ja erst einen Tag vorbei, aber grundsätzlich natürlich ist das ein Thema, aber man hört da verschiedene Stimmen. Grundsätzlich ist es meistens so, dass man sagt, naja, es ist ja eher so ein Nullsummenspiel. Es kommen dann zwar die Olympiatouristen, dafür fliehen andere aus der Stadt. Genaue Zahlen, was wie viel gekostet hat, die gibt es auch noch gar nicht. Da fehlt so ein bisschen nach wie vor die Transparenz. Ich denke, die Sache mit dem Aufschwung, das hat ja auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und da wird sich jetzt das eher entscheiden, wenn man sich die politische Situation Brasiliens anschaut. Das Land steckt ja in einer politischen Krise. Es kommt jetzt nach Olympia erneut zu dem Amtserhebungsverfahren gegen die Präsidentin Dilma Rousseff, die ja schon vom Amt suspendiert ist. Da wird sich jetzt einfach herausstellen müssen, wird eine Situation dadurch wiederhergestellt, dass es stabiler wird, dass eben dadurch vielleicht neue Investoren angelockt werden können. Ich denke, das hängt eher mit der gesamten politischen Situation des Landes zu tun, als jetzt direkt mit Olympia.
Du hast die Kosten aber gerade angesprochen. Vor Beginn der Spiele meintest du mal, die konkreten Zahlen werden da sicher erst nach den Spielen öffentlich. Ist denn trotzdem schon was gesickert jetzt einen Tag danach?
Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele kritische Stimmen. Es hat sich an den offiziellen Zahlen in dem Sinne noch nichts geändert. Also knapp 11 Milliarden Euro. Bei diesen Zahlen bleiben die Organisatoren eisern und sagen auch weiterhin, Rio hat im Vergleich mit London und Peking sehr viel weniger gekostet. Außerdem seien ja 60% aus der Privatwirtschaft finanziert worden und gar nicht aus Steuergeldern. Das ist immer noch die offizielle Version. Aber wenn man sich eben mit der Berechnung so ein bisschen genauer beschäftigt, dann wachsen da schon die Zweifel sehr schnell, weil es gibt die Kosten für das eine, die Kosten für das andere, Umsetzung, Stadien, Stadt, private Kosten. Am Ende sitzt man einem Zahlensalat gegenüber, der so verwirrend ist, dass man überhaupt nicht mehr durchblickt, muss man sagen. Und da gibt es eben auch Kritiker, die sagen, das ist genauso gewollt, dass die Leute einfach nicht sehen, wo kommen zusätzliche Kosten her. Und das muss man auch sagen, bei dieser ganzen Geschichte mit den privatwirtschaftlichen Kosten und den staatlichen Kosten, dass viele sagen, okay, da wurde jetzt vielleicht Land an eine Privatwirtschaft, an ein privates Unternehmen vergeben, aber was hat dieses Land gekostet? Was ging der Stadt sozusagen dadurch durch die Lappen? Wird das wieder aufgewiegelt? Das sind alles Sachen, die so kleinteilig sind, dass es sehr schwierig ist, da den Überblick zu bewahren.
Nach den Olympischen Spielen. Anne Herberg war das in Rio. Danke für die Infos.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Das dürfte reiche Weltraumfans noch mehr reizen als so ein popliger Kurztrip ins All. Die US-Weltraumagentur NASA will die internationale Raumstation ISS verkaufen. Etwa in der Mitte der 2020er Jahre, hat ein NASA-Manager bei einer Veranstaltung kürzlich gesagt. Dann soll sich ein kommerzieller Partner um die weitere Forschung auf der ISS kümmern. Die Verkaufspläne der NASA kommen nicht sehr überraschend, denn die Finanzierung der ISS durch die US-Regierung läuft nur noch begrenzt. Die Amerikaner wollen ihre Ressourcen eher in ihre geplante Mars-Mission stecken. In In Berlin haben Fahrräder das Klettern gelernt. Entweder das oder jemand hat sie 20 Meter nach oben getragen und da festgemacht. Zum Beispiel hängt ein silbern angesprühtes Rad an dem Riesenkunstwerk Molecule Man in der Spree. Das besteht aus drei überdimensionalen Männern aus gelochten Aluplatten und an einem der drei hängt jetzt das Fahrrad. Die Immobilienfirma, die das Kunstwerk managt, ist wenig begeistert. Man rätselt gerade, wie man das Rad wieder runterbekommt. Das silberne Rad ist nicht das einzige in Berlin. Auch an einer Fassade und an einem Ampelmast in Kreuzberg wurden welche gesichtet. Kunst, Protest, Blödsinn, fragt dazu die Berliner Zeitung. Man weiß es noch nicht. Bis vor kurzem waren Tod und Trauer eine ziemlich private Angelegenheit. Aber seitdem wir posten und twittern, hat sich das geändert. Das sagen zumindest zwei Forscherinnen der Uni Washington. Sie haben sich die Social-Media-Profile von knapp 40 Verstorbenen angesehen und dabei besonders auf die Unterschiede zwischen Twitter und Facebook geschaut. Auf Facebook fanden sich eher lange sehr persönliche Trauertexte und Fotos. Bei Twitter hingegen posteten auch Menschen über die Toten, die offenbar keine persönliche Beziehung zu ihnen hatten. Oft waren es generelle Gedanken, wie etwa von einem Moment auf den anderen kann alles vorbei sein. Oder die Schreiber beschäftigten sich mit der Todesursache, in den meisten Fällen Selbstmord, Autounfälle oder Schießereien. Die Forscherinnen schlussfolgern, dass Social Media den Tod mehr in die Öffentlichkeit gerückt hat. Auch für Menschen, die den Verstorbenen nicht sehr nahe standen, gäbe es durch Twitter einen Ort, an dem sie teilhaben können und mit ihren Gefühlen nicht alleine sind.
D-Radio Wissen.
Vor fast einem Jahr, da sind in einem Lastwagen, den Schleuser in Österreich an der Autobahn abgestellt haben, 71 Flüchtlinge erstickt. In den vergangenen Monaten hatten Reporterteam von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung Umstände und Hintergründe dieses Falls recherchiert. Volkmar Kabisch vom NDR war da dabei. Volkmar, was ist über die Typen bekannt? Sind die mittlerweile verurteilt, die Schleuser?
Nein, im Herbst wird Anklage gegen sie erhoben, gegen die mutmaßlichen Täter, so muss man das ja sagen, in Ungarn. 6 Leute sitzen in Untersuchungshaft und warten eben darauf. Seit fast einem Jahr sitzen die schon in Untersuchungshaft. Und diese Gruppe ist sehr, sehr arbeitsteilig vorgegangen. Das heißt, einer war dafür zuständig, neue Flüchtlinge zu organisieren. Ein anderer hat die Fahrer organisiert. Ein dritter war dafür verantwortlich, die LKW bzw. die Autos zu organisieren. Wir wissen inzwischen, dass die Gruppe rund 30 weitere Schleusungsfahrten durchgeführt hat, also neben dieser, die in Österreich tödlich für 71 Menschen endete.
Hatten die Menschen, die da in dem Fahrzeug waren, überhaupt eine Chance, da lebend rauszukommen? Also wie lautet jetzt die Anklage? Mord?
Noch gibt es keine Anklage Mord. Die Anklage wird ja auch erst im Herbst eröffnet. Aber es gab Ermittlungen jedenfalls in Österreich wegen Mordes. Das ist von den Ungarn erst auch einmal übernommen worden, aber das ist das Offizielle. Es ist den Angeklagten noch nicht mitgeteilt worden, deshalb ist es noch nicht offiziell. Das wird man sehen, was am Ende die Ermittlungen ergeben, ob Mord da steht oder ja Teil einer organisierten Kriminalität, Totschlag oder Ähnliches in Betracht kommt. Das wird man am Ende sehen. Die Ermittlungen laufen dann noch.
Du hast gerade gesagt, es gab mehrere Transporte neben diesem einen. Wie groß ist diese Organisation, die hinter den Transporten gesteckt hat oder vielleicht sogar noch steckt? In welchem Stil haben sie es betrieben?
Na, wir wissen eben von rund 30 Fahrten, 13, die auch nach Deutschland gefahren wurden, also die auch hier angekommen sind. Es gibt sozusagen ein Kernteam von Leuten und drumherum Menschen, die dieser Organisation geholfen haben. Sei es als Fahrer, sei es als Leute, die Geld waschen oder Ähnliches. Deshalb ist es schwierig zu sagen, es sind 15 oder ähnlich. Man muss von so einem Kernteam ausgehen und das sind 3, 4 Leute.
Ihr als Reporterteam, ihr wart auch im Nahen Osten unterwegs, auf den Spuren der Familien der Opfer. Wer waren die Opfer?
Das stand für uns im absoluten Mittelpunkt. Wir wollten gerne dieser Zahl von 71 Gesichter geben. Wir wollten wissen, was sind das für Menschen, warum sind die losgefahren, welche Schicksale stecken dahinter. Und wir waren da 2-mal im Irak und haben beispielsweise mit einem Mann gedreht aus dem Norden des Landes. Heli Kali heißt er, er ist Jeside und er hat seine Tochter, seinen Sohn und seinen Bruder verloren, die alle 3 in diesem LKW zu Tode kamen. Und das ist wirklich schon sehr, sehr bewegend, wenn man mit ihm spricht. Er sagt eben, er hat extra mehr Geld auf den Tisch gelegt für die Schlepper und Schleuser, damit die Angehörigen nicht über das ja vermeintlich gefährliche Wasser müssen, sondern über den Landweg, der ihnen dann am Ende zum Verhängnis wurde.
Und dieser Weg über das Festland, was mussten die Menschen tun, um diese Route überhaupt wählen zu können? Läuft das da ganz ähnlich ab wie bei den Mittelmeerüberfahrten?
Genau, das lief sehr, sehr ähnlich ab. Das heißt, schon im Irak bezahlt man einen Großteil der Summe, die einen bis nach Deutschland führen soll. Also in dem Fall dieses Heli-Kali, die drei wollten nach Hildesheim, weil sie dort Angehörige haben. Und die sind dann, haben schon im Irak bezahlt und sind dann durch die Türkei und über den Balkan gefahren, hatten unterwegs Krankheiten, waren wochenlang unterwegs, lange Fußmärsche, dann wieder mal ein Stück Auto, dann wieder Fußmärsche. Das können wir nachvollziehen, weil es Chatnachrichten und Ähnliches noch gibt von mehreren Angehörigen, jetzt nicht nur von diesem einen Fall, an denen wir auch nachvollziehen können, wo sie lang gefahren sind, wie es ihnen unterwegs ging. Und was dabei interessant ist, dass es in keinem einzigen Fall, wo wir die Chatnachrichten auswerten konnten, so war, dass sie angekündigt haben, jetzt in einen LKW zu steigen. Sie sind immer davon ausgegangen, sie werden jetzt in einem Taxi fahren oder in einem PKW. Wie es dann zu diesem letzten Schritt kam, dass sie tatsächlich in diesen LKW gestiegen sind, das wissen wir in Wahrheit nicht. Man kann es schwer nachvollziehen. Und die Ermittlungen haben inzwischen ergeben, dass die Schleuser anfänglich sogar versucht haben, noch deutlich mehr Flüchtlinge in diesen LKW zu stopfen, muss man ja schon sagen. Nur dieser LKW ist einfach aus technischen Gründen nicht mehr losgefahren, sodass man dann wieder Leute vom LKW runtergeholt hat. Sonst hätte die Zahl der Toten noch deutlich höher liegen können.
Habt ihr bei eurer Recherche was beobachten können? Gibt es solche Transporte immer noch?
Was uns die Ermittler sagen, sowohl in Ungarn, in Österreich, aber auch in Deutschland, die sagen beinahe übereinstimmend, sie rechnen jeden Tag wieder mit einer solchen Katastrophe. Das kann jeden Tag wieder passieren, weil es eben solche sogenannten Behältnisschleusungen, also in LKW, in kleinen Transportern, aber auch in PKW, wo wirklich viele Menschen reingestopft werden, nach wie vor gibt. Und alle rechnen damit, dass sowas täglich wieder passieren kann.
Eure Reportage gibt's heute im Fernsehen, heute Abend 23.30 Uhr in der ARD. Erstickt im LKW, das Ende einer Flucht. Dankeschön, Volkmar Kabisch vom NDR.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Da willst du mal in Ruhe Urlaub machen, ne? In Italien, auf einer mini kleinen Insel mit nur ein paar hundert Einwohnern und einer handvoller Hotels auf Ventotene. Und dann kommen drei gut bewachte Gesellen aus Italien, Frankreich und Deutschland mit Gefolge vorbei und Schluss ist mit der Ruhe. Kanzlerin Merkel, Präsi Hollande und Premier Renzi haben sich dort auf dieser Insel getroffen, wo einst das Manifest für ein freies und geeintes Europa entstanden ist, um jetzt neue Ideen zur Überwindung der europäischen Krise zu suchen. Und die Insel war dabei nicht die einzige Station. Es ging dann noch per Hubschrauber rüber auf einen Flugzeugträger, der vor der Insel geankert hat. Die Radio Wissen Italien-Korrespondent Tassilo Forchheimer. Erstmal diese Insel Ventotene und dann ein Flugzeugträger. Was soll das? Was sind das für seltsame Orte für so ein Treffen der drei?
Seltsame Orte ja, aber sieht schon irgendwie gut aus, vor allem bei dem Wetter heute. Ventotene ist eine sehr eindrucksvolle Insel, nicht mal 2 Quadratkilometer groß, aber so mitten im Meer, so ein richtig toller Felsen. Und es ist von hohem europäischem Symbolwert. Und das Schiff, das war die Giuseppe Garibaldi, allein der Name lässt schon ahnen, das ist was Besonderes. Das ist das Flaggschiff der europäischen Sophia-Mission, die momentan versucht, Schlepper zu jagen und Flüchtlinge aus dem Meer zu holen. Ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Mit beiden Orten kann man sich sehr, sehr gut als europäische Kraft präsentieren. Und genau das haben die heute gemacht.
Es ist ja schon das zweite Treffen dieser Art nach der Brexit-Abstimmung der UK. Ende Juni haben sich Hollande, Merkel und Renzi in Berlin getroffen. Gab es denn jetzt was Konkreteres zu hören diesmal?
Es wurde vorher ganz bewusst gesagt, wir wollen noch keine fertigen Pläne machen. Wir sind in einem Reflexionsprozess, so hieß es. Wir wollen mit möglichst vielen reden. Allein die Kanzlerin wird in dieser Woche mit insgesamt 15 Staats- und Regierungschefs aus Europa reden. Das ist sehr, sehr aufwendige Diplomatie. Also sie sind momentan am Themensammeln. Das, was sehr deutlich gesagt wurde heute von allen drei Gipfelteilnehmern, Europa ist nicht das Problem. Europa ist die Lösung vieler Probleme, die kein Staat für sich alleine lösen kann. Zum Beispiel die große Migrationsproblematik, zum Beispiel die Kriege, die die Welt beschäftigen. Da ist jeder für sich überfordert und dafür braucht man Europa. Das haben sie heute eigentlich alle drei gesagt.
Deutschland, Italien, Frankreich, das klingt ein bisschen nach Kerneuropa, das vorangehen will, um den anderen zu zeigen, wo es jetzt lang geht. Du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Wie finden das denn die anderen Länder?
Es wird ja mit allen gesprochen. Also die Südländer zum Beispiel werden sich demnächst bei Tsipras treffen in Griechenland. Merkel empfängt viele Besuche in Meseburg bei Berlin und so weiter und so weiter. Also es werden alle eingebunden, aber durchaus geht es auch den dreien drum, hier Flagge zu zeigen und voranzugehen. Ja, sicherlich, aber im positiven Sinne vorangehen und andere mitreißen auf diesem Weg.
die Radiowissen Italien, Cori Tassilo-Forchheimer. Dankeschön. Und das war die Redaktionskonferenz. Am Mikrofon Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Die Radiowissen Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.